Es war bestimmt nicht ungefähr, dass Jesus in Matthäus 24 erwähnt hat, wenn das alles anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter. Und er sagt hier im Vers 15, wenn ihr das alles sehen werdet, das ist ein Goldbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, der liest und merke auf, als dann fliehe auf die Berge und so weiter und so fort. Es wird also hier berichtet, dass Jesus auf den Propheten Daniel aufmerksam macht. Und Daniel ist ein Prophet, der uns eine Menge zu sagen hat, gerade wenn es um die Endzeit geht. Es gibt keinen Propheten, der mehr von der Endzeit spricht als Daniel, auch nicht die Offenbarung. Das heißt, die Augen werden uns erst geöffnet, wenn wir uns mit dem Wort, mit dem Daniel-Buch, sehr intensiv beschäftigen. Und wir werden heute jetzt noch ein paar Minuten uns Zeit nehmen, um in das 8. Kapitel ein wenig hineinzublättern, weil es wichtig ist, dass wir uns damit beschäftigen. Es war eine gewaltige Herausforderung. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Die Leute haben gewartet, Jesus kommt wieder. Aufgrund dieses Textes in Daniel 8, Vers 14. Das war nicht nur für die ersten Pioniere interessant. Luther hat schon gesagt, Jesus wird wahrscheinlich 400 bis 500 Jahre kommen. Aufgrund dieses Textes. Da gab es einen Joseph Wolf, ein Deutscher, kam sogar aus Bayern, der weltweit rumgereist ist und hat verkündigt, Jesus Christus kommt wieder, Mitte des 19. Jahrhunderts. Da gab es einen Jesuiten, der Kunz hat ein Buch geschrieben über die Wiederkunft Jesu. Und er schrieb, Jesus kommt wieder, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und William Miller damals hat 10 Jahre studiert und wollte nichts darüber sagen, weil er sagte, das ist so gewaltig, wahrscheinlich könnte ich mich irren, ich sage lieber nichts. 10 Jahre hat er studiert. Und dann ist ihm das immer deutlicher aufs Herz gelegt worden. Er soll doch darüber reden, aber er sagt, ich mache das nicht. Dann hat er mit Gott gerungen, hat einen Kuhhandel mit ihm gemacht. Ja? Er hat gesagt, also wenn ich darüber reden soll, dann muss mich jemand ansprechen. Ich spreche keinen an. Und er hat noch richtig, gar nicht richtig Amen gesagt, hat es an der Tür geklopft. Da kommt eine Verwandtschaft von ihm vom anderen Dorf und sagt, lieber Onkel, wir haben gerade beschlossen, du sollst bei uns predigen in der Kirche. Und dann ging's los. Das war der Beginn der Adventbewegung. Und die Leute haben, gewaltig über dieses Wort nachgedacht. Ich meine, das war auch schon das Problem damals, als der Daniel die Prophezeiung bekommen hat. Er hat sie auch nicht verstanden. Weil Daniel war von der Idee beseelt, dass das Heiligtum ja zerstört war, ist ja weggeführt worden in die babylonische Gefangenschaft. Und er betet ja auch darum. Er betet in Kapitel 9, Vers 17. Ein wunderbares Gebet, das 9. Kapitel. Teil des 9. Kapitels in Daniel. Und er betet in dem Gebet in Vers 17. Nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechtes und sein Flehen. Lass leuchten dein Angriff über dein zerstörtes Heiligtum um deinetwillen, Herr. Es ging um das Heiligtum, das zerstört ist. Und er wusste die Prophezeiung von Jeremia. Und Jeremia sagt das ganz deutlich. In Jeremia 25, Vers 11 steht es, dass Jeremia geweissagt hat, dass 70 Jahre, wenn die vorbei sind, das Heiligtum wieder das zur Zurückführung sein soll. Ja? Und 70 Jahre waren jetzt fast vorbei. Daniel war schon ein alter Mann, über 80 Jahre, war fast vorbei. Er wusste, er selber kommt nicht mehr zurück. Ja? Aber das Heiligtum war ihm auf das Herz gebunden. Und er betet auch dreimal am Tag, ihr kennt die Geschichte der Löwengrube, dreimal am Tag mit Richtung Jerusalem. Weil Jerusalem stand das Heiligtum, oder? Dann war das Heiligtum gestattet. Das Heiligtum war für ihn ein ganz wichtiges Element. Und dann sieht er dieses oder hört er dieses Gesicht, das der Engel ihm bringt. Und wir lesen es einmal. Kapitel 8, Vers 13 und 14. Kapitel 8, Vers 13 und 14. Ich aber hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt das Gesicht vom täglichen Opfer und vom verwüsteten Heiligfrevel und vom Heiligtum, das zertreten wird? weiß nicht, was ihr in eurer Bibel drin habt hier. Ich habe nach Luther gesprochen, ja? Aber da steht eigentlich nicht vom täglichen Opfer. Das steht gar nicht drin. Steht eigentlich drin vom täglichen Tamid. Das Opfer ist natürlich auch ein, wird auch so genannt, aber es ist zu wenig. Tamid war mehr. Also wie oft das tägliche zerbrochen wird, verwüstet wird. Und dann kommt die Antwort und er antwortete mir, bis 2300 Abend und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Und der Daniel war bis zum Grunde zerstört. Jetzt waren nämlich 70 Jahre bald rum. Er freut sich, dass das Heiligtum wieder gebaut wird. Und dann sagt der Engel zu ihm, 2300 Abend und Morgen, irgendwas ist da ein Sprung in meiner Platte, das funktioniert nicht mehr. Könnt ihr verstehen, welche innere Qual er hatte? Ja, das war ein Riesenproblem, das er hatte. Und dann geht es ja weiter. Und als ich Daniel dies Gesicht sah und es gerne verstanden hätte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte eine Stimme mitten über den Ulai rufen, das ist der Fluss da unten, und sprach, und sprechen, Gabriel, lege diesem das Gesicht aus, damit er es versteht. Wir finden hier zum ersten Mal den Namen Gabriel. In der katholischen Tradition ist er Erzengel, aber nicht in der Bibel. Es gibt nur einen Erzengel. Es gibt nur einen Erzengel, keine zwei. Weil Erzengel heißt erster Engel. In der katholischen Tradition gibt es Gabriel, Uriel und wer noch? Michael. Michael wird der Erzengel genannt. Aber Michael ist?
Jesus.
Ja? Michael ist Jesus. Das heißt, der Daniel war in riesengroße Probleme gekommen, weil er praktisch sein ganzes Gebäude, ja, ist zusammengefallen, wie ein Kartenhaus. Dann sagt er, wie soll das jetzt gehen? Er hatte keine Probleme, das zu verstehen, was die Verheißungen, die Offenbarung, die er bekommen hat vorher, was das bedeuten soll, ja? Das war überhaupt kein Problem. Wir haben in Daniel 7 die ganzen Sachen mit den verschiedenen Tieren, ja? Wappentiere, die drin sind, ja, mit dem Bär, mit dem Panda und dann mit dem Ziegenbock. Das hat er alles verstanden. Und dann beginnt ja nochmal so eine Sache mit zwei Tieren, hier den Widder und den Ziegenbock. Ja, da gibt es also nochmal so eine Sache mit dem Ziegenbock, Widder und Ziegenbock. Und das Interessante ist, dass diese zwei Tiere, Witter und Ziegenbock, obwohl sie erklärt sind, welche Reiche damit gemeint sind. Nämlich, es steht im Vers 20 und 21, der Witter mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, bedeuten die Könige von Medien und Persien. Und der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist, warum hat Gott denn, wenn er schon mal so Tiere benannt hat, in Daniel Kapitel 7, nicht die gleichen Tiere wiedergenommen. Er hat ja hier den Bären, den Panda gehabt, nicht? Und dann kommt doch, was kommt dann? Das kleine Horn. Das war eine ganz gewaltige Sache, was da ist, ja? Das schreckliche Tier kommt nach dem Panda und aus diesem Panda kommt dann dieses kleine Horn, aus dem schrecklichen Tier kommt das kleine Horn hervor. Ja? Warum nimmt er nicht die gleichen Tiere, die vorher da waren, und nimmt sie in Daniel 8 noch einmal? Das ist die erste Frage. Habt ihr eine Antwort dafür? Warum er plötzlich den Widder und den Ziegenbock nimmt in Daniel 8? Obwohl ja die zwei Reiche ja auch schon benannt werden. Es gibt nur eine Erklärung. Widder und Ziegenbock waren die zwei Tiere des großen Versöhnungstages. Ja? Der Widder und der Ziegenbock. Das heißt, Daniel sollte den Blick geöffnet bekommen für ein besonderes Geschehen des großen Versöhnungstages. Darum diese zwei Tiere, Widder und Ziegenbock. Gut, aber wir merken auch hier, dass der Engel dem Daniel ein Verständnis öffnen möchte, was er vorher noch gar nicht so hatte. Schaut mal, er sagt hier in Vers 17: Und Gabriel trat nahe zu mir, ich erschrak aber, als er kam und fiel auf mein Angesicht. Er aber sprach zu mir: Merk auf, du Menschenkind, denn dies Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Dieses Gesicht geht auf die Zeit des Endes. Aber damit er es richtig versteht, hat er es im übernächsten Vers gleich nochmal gesagt. Er sagt, und er sprach, siehe in Vers 19, ich will dir kundtun, wie es geschehen wird zur letzten Zeit des Zorns, denn auf die Zeit des Endes geht das Gesicht. Und damit er es wirklich begreift, sagt er es ein drittes Mal. In Vers 26. Dies Gesicht von den Abenden und Morgen, das dir hiermit kundgetan ist, das ist wahr. Aber du sollst das Gesicht geheim halten, denn es ist nicht eine lange Zeit bis dorthin. Also es war nicht ein Kurzschluss oder eine Kurzhandlung, ja? Heute verweise ich dafür, weil es da morgen. Es soll eine lange Zeit sein, bis es verständlich wird. Jetzt kommt noch etwas dazu, was die Sache noch transparenter macht. Aber das sieht man nur, wenn man das Hebräische oder das liest, das hier steht. Das kann man im Deutschen nicht ausdrücken. Es gibt dort zwei verschiedene Worte für Gesicht, für Vision. Ja? Wir hätten ja auch im Deutschen verschiedene, Vision oder Gesicht, ja? Da haben wir schon zwei verschiedene Worte. Da gibt es auch zwei verschiedene Worte. Das eine heißt Katzon und das andere Wort heißt Mare. Katzon heißt das Gesamte, alles, ja? Und Mare heißt eigentlich ein Teilaspekt, Teilgesicht, ja? Ein Teilaspekt. Und wenn wir jetzt die Verse durchgehen, wo überall Gesicht steht, dann steht manchmal Katzon und manchmal steht Mare. Und überall da, wo der Daniel Probleme hat, da steht Mare. Also was er verstanden hat, war wohl die Reiche, was da ablaufen soll, das hat er verstanden. Was er nicht verstanden hat, war immer die Sache mit der Zeit. Das war für ihn unerklärlich. Ja? Wieso soll es nochmal 2300 Abend und Morgen sein? Und dem Daniel war auch damals schon bekannt, die Zählweise, die man in Israel hatte. Da war das Abend und Morgen der erste Tag, da war das Abend und Morgen der zweite Tag, ja? Es ist immer so, der Tag wird immer mit Abend und Morgen, der erste Nachthälfte und dann die Taghälfte. Das ist ein Tag. Es gibt einige moderne Bibelübersetzungen, nicht so viele, die gute Nachricht gehört dazu. Die übersetzt den Text ja ganz anders. Die übersetzt, bis das 1051 Tage vorbei sind. Die halbiert die einfach die Sache. Ja? Weil sie sagt, es war Abend und es war Morgenopfer. Die hat in Opferung gewitzt. Ja? Das hängt damit zusammen, dass man meint, diese Sache hat etwas mit Antiochus Epiphanes zu tun. Mit einem Seleukiden-König. Ja? Und der war ungefähr so 3 Jahre ungefähr, hat er sein Unwesen getrieben. Ja? Und dann passt die 1150 besser dazu. Das Rechnen ist ein, können ungefähr so über drei Jahre sein. Ja? Warum haben wir das da gemacht? Nur der Liebe, der kam wirklich selber nichts dafür. Der hat also nicht das Heiligtum eigentlich nicht so entweiht, er hat nur ein paar Schweine auf dem Vorhof geschlachtet. Der hat das aber gemacht. Ja? Aber es steht hier, das wird hier gesagt, hier, das, was er tat, gelang ihm in dem Zusammenhang. Bei Antiochus müssen wir schreiben, das, was er tat, misslang ihm. Ja, alles, was er in die Hand genommen ist, ist schiefgelaufen. Ja? Also es passt auf den Antiochus hinten und vorne nicht, aber den will man unbedingt drin haben, darum haben wir das da geändert. Aber eigentlich ist klar, es war eine lange Zeit noch. Und der Daniel war wirklich in großer Aufruhr, weil er es nicht verstehen konnte. Wieso kommt jetzt diese Sache rein? Das Heiligtum nochmal geweiht werden. Ich soll es versiegeln. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Also wenn uns das passiert wäre, hätten wir wahrscheinlich auch ein paar schlaflose Nächte. Ja? Und es war denn da nicht anders. Und es verging einige Zeit, nicht nur 2-3 Tage, ungefähr 8 bis 10 Jahre verging, bis der Gabriel, der ihm damals das gesagt hat, wiedergekommen ist. Und wir lesen das im Kapitel 9. Da steht, Vers 21. Und ich nehme Vers 20 vielleicht schon dazu. Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Sünden bekannte und mit meinem Gott für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott, lag, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran, und er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich komme, um dir's kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Mare verstehst. Steht da. Nicht das Ration, ja? Das Teilgesicht. Das, was er nicht verstanden hat. Das mit der Zeit zu tun hat, das soll er jetzt verstehen. Ja? Das heißt, das, was Gabriel ihm vorher gesagt hat, wo er sich abgemartert hat und nicht weitergekommen ist, da kommt es der Gabriel, nachdem er gebetet hat, ja, nachdem die Zeit jetzt reif geworden ist, die 70 Jahre waren jetzt so jetzt vom Umschnappen, ja, dann kommt der Gabriel und sagt, jetzt komme ich, jetzt erkläre ich es dir. Und dann fängt er an, wir haben das gestern schon gelesen, 70 Wochen sind verhängt über dein Volk. Und dann wird die Geschichte des Messias geschildert. Dass der Messias genau zu einer rechten Zeit gekommen ist, genau zum richtigen Zeitpunkt. Das sagt ja auch Paulus in Galater, ja? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Genau als die Zeit erfüllt war. Nicht abhängig von der Witterung oder vom Urlaub oder was auch immer, sondern als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Er ist genau zur richtigen Zeit gekommen. Das heißt, die 70 Wochen, und wir haben schon erklärt, die 70 Wochen sind in dem Zusammenhang prophetische Wochen. Das heißt, ein Tag ist gleich ein Jahr. Darüber haben wir schon gesprochen. Diese 70 Wochen sind abgeschnitten von einer längeren Sache. Und die einzige Sache, die länger ist, von der Gabriel sprach, waren die 2300 Abend und Morgen. Ja? Das ist der engere Zusammenhang. Es gibt sonst keine Zeitaussage in diesen zwei Kapiteln, die sonst eine Zeit hergeben, außer die 2300 Abende und Morgen. Und ich kann auch nur 70 Wochen abschneiden von etwas Größerem. Das macht keinen Sinn, ich kann sie von etwas Kleines abschneiden. Ja? Die 70 Wochen sollen abgeschnitten sein für dein Volk. Und dann erklärt er, 7 Wochen sollen sein für den Aufbau Jerusalems. Es war eine ganz schlimme Zeit, bis Jerusalem gestanden hat. Und dann sollten nochmal 62 Wochen vergehen. 62 mal 7, 283, glaube ich, ja, Jahre, bis der Messias kam. Und dann ist er gekommen. Das war das Jahr 27. Und das Jahr 27 war wie das Anfangsdatum, das hier genannt wird. Nämlich das Anfangsdatum von 70 Wochen sollte sein, dass Jerusalem wieder gebaut wird. Ja? Und Jerusalem, dieser Befehl, dass Jerusalem gebaut wird, von Alexerzes wurde 457 vor Christus gegeben. Haben wir letztes Mal gesagt, ein Halbjahr gewesen. Ja? Halbjahr. Ganz besondere Dinge waren immer ein Halbjahr. Nehmen wir Kalender. Wenn etwas passiert ist, haben das stattgefunden. Und als der Messias gekommen ist, im Jahr 27 nach Christus, war wieder ein Halbjahr. War wieder so ein besonderes Jahr, wo die Gefangenen frei wurden und wo alles neu begonnen wurde und neu angefangen wurde. Immer das 50. Jahr war ein Halbjahr. 7 mal 7. Und das 50. darauf war ein Halbjahr. Und Jesus ist genau gekommen, um die Gefangenen zu befreien, um seinem Volk die Erlösung zu bringen. Das wird ja auch in Daniel Kapitel 9 gesagt. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk, über deine heilige Stadt, dann wird im Frieden ein Ende gemacht und die Sünde abgetan, die Schuld gesühnt und wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissag erfüllt und Allerheiligstes gesalbt werden. Das ist genau das, was Jesus eigentlich tat. Da sollte es passieren. Und Jesus ist dann gekommen und hat 3,5 Jahre gewirkt und ist nach den 3,5 Jahren gestorben. Er ist genau 3,5 Jahre hat er Zeit gehabt. Stellt euch vor, ihr würdet zum Arzt gehen. Und der Arzt würde euch sagen, ich habe Krebs festgestellt bei dir, du hast noch 3,5 Jahre zu leben. Das gibt Motivation, oder? Jesus wusste genau, er hat nur 3,5 Jahre Zeit. Und er hat die 3,5 Jahre so gewirkt, wie er sie optimal nicht besser einsetzen konnte. Die meiste Zeit, die er zur Verfügung hatte, war, dass er mit 12 Leuten zusammen war. Das war seine Hauptaufgabe. Er hat noch ein paar große Reden gehalten und hat noch mal ein bisschen Wunder gemacht. Ja. Das meiste, was er gemacht hat, war, mit den Jüngern Tag und Nacht zusammen zu sein. Und er wusste, wenn er geht, sind nur die 12 da. Es waren eigentlich nur 11. Der eine hat vorher das Handtuch geworfen, ne? Aber 11. Und diese 11 haben mit dem Wirken des Heiligen Geistes damals die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Ja? 11 Leute. Einen Beitrag uns, zuletzt wird Gott mit wenigen Leuten die ganze Welt anzeigen. Das ist interessant. Das wird heute nichts anderes sein. Er hat ganz deutlich wird er gesagt, das Wirken Jesu. Und die 70 Wochen, die dann 34 nach Christus zu Ende waren, er hat nochmal 3,5 Jahre gegeben nach seiner Opferung, nach seiner Kreuzigung. Nochmal 3,5 Jahre dem Volk Möglichkeit gegeben, aufzuwachen und Jesus anzunehmen. Ja? Haben es nicht gemacht. Und dann sagt der Paulus, jetzt gehen wir zu den Heiden. Jetzt brauchen wir nicht mehr das. Jetzt verkünden wir das Evangelium der ganzen Welt. Dann waren die 70 Jahre zu Ende. Und die 70 Jahre, die ja eigentlich 490 Jahre waren, waren abgeschnitten von den 2300 Abend und Morgen. Das heißt, wenn Jesus zu einem anderen Zeitpunkt gekommen wäre, hätte der Anfangspunkt auch nicht gestimmt, okay? Aber der Anfangspunkt, der 2300 Abend und Morgen, war genau fest. 457 vor Christus. Er ist genau zur richtigen Zeit gekommen, ist zur richtigen Zeit gestorben und auferstanden und hat seinen Dienst angefangen als Hohepriester. Das war alles ganz genau. Wenn der Anfangspunkt genau gestimmt hat, wenn die Zeit Jesu genau gestimmt hat, wie viel Chance haben wir, dass dann auch das Ende stimmt? Ich glaube, groß, oder? Also ich denke, das war nicht ungefähr, dass Gott das so ganz genau niederschreiben ließ, damit wir keinen Zweifel zu haben brauchen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, dieses 9. Kapitel wurde bei den Juden damals mit einem Fluch versehen, dass kein Jude dieses Kapitel lesen sollte. Und wer es gelesen hat, dem sollte das Fleisch von den Gebeinen abfallen. Das war der Fluch. Weil sie wussten, wer dieses Kapitel liest, der kann nur zu Jesus kommen, versteht ihr? Als die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind und zu Herodes, sagt er, da ist ein König geboren. Sagt er, was, ein König? Ich weiß keinen von gar keinen König. Ja, dann schickt die Leute zu den Pharisäern. Wo schicken die hin? Die Pharisäer, wo schicken sie die Weisen aus dem Morgenland hin? Nach Bethlehem. Warum? Weil es in der Bibel steht. Die wussten es ganz genau. Sie wussten es. Aber sie wollten es nicht wissen. Versteht ihr? Sie wollten es nicht wissen. Das war das Problem. Also Wissen alleine, und das ist die erste Lektion, die wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Wissen alleine rettet uns als Adventisten nicht. Versteht ihr? Wir können ganz genau Bescheid wissen. Es rettet keine Menschen. Die Juden wussten auch genau Bescheid. Es hat nichts genützt. Es gehört mehr dazu, als nur zu wissen. Es hat etwas zu tun, was da drin passiert. Ja? Das hat eine ganz wichtige Sache. Ob ich das annehme, als in mein Herz, ob ich bereit bin, diese Botschaft anzunehmen. Also uns wird hier ganz deutlich gesagt, dass der große Versöhnungstag, der hier genannt wird, der sollte erst später sein. 2300 Abend und Morgen nach dieser Zeit wird das Heiligtum geweiht werden. Und jeder wusste, was der große Versöhnungstag sein sollte. Weil er ist gefeiert worden dieses Jahr. Versteht ihr? Also nicht jedes Jahr, aber sehr oft. Manchmal haben sie es vergessen gehabt. Aber der große Versöhnungstag war den Juden damals, dem Volk Gottes, bewusst, dass es ein besonderer Tag ist, ein Tag des Gerichtes. Weil dort ist eigentlich sein Volk freigesprochen worden von all dem, was vorher da war. Sie wurden wieder neu, konnten neu beginnen. Das will ja Gott mit uns auch, nicht wahr? Das, was bei der Taufe geschieht, war auch beim großen Versöhnungstag eigentlich. Ja? Das Neubeginnen, das ist eine gewaltige Botschaft gewesen. Und Gott wollte, dass sein Volk da aufwacht. Jetzt muss ich einen kleinen Exkurs machen. Der ist höchst interessant. Wir gehen dann wieder zurück auf Daniel. Schlag mit mir mal Kolosserbrief auf. Zweite Kapitel. Ein Text, der vielen Adventisten schon gestört hat. Vielleicht euch nicht, aber mich hat auch schon gestört. Und zwar steht hier im zweiten Kapitel Vers 16 und 17. Ein interessanter Text. Da sagt Paulus den Kolossern, der Gemeinde zu Kolossä. Heute sieht man nur noch einen Erdhügel, mehr sieht man nicht mehr, wo Kolosse gestanden hat. Ganz in der Nähe von Laodicea, gar nicht weit weg. Da steht, so lasst euch nun von niemandem, sagt er, ein schlechtes Gewissen machen. Wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertags, Neumonds oder einige Bibeln schreiben das Sabbate, ja. Aber das ist schlecht. Nicht sauber, das ist eine Quelle, die nicht sehr belegt ist. Es steht eigentlich Singular, Einzahl, Sabbat. Denn das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen, leibhaftig aber ist es in Das war das Wort für Papst Gregor, den 8., glaube ich, der gesagt hat, wir sind diejenigen, die den eigentlichen Sabbat feiern. Und viele sagen uns, Leute, ihr Adventisten, was habt ihr alles für dumme Angewohnheiten? Da steht doch ganz deutlich, dass der Sabbat Kasse ist. Also du kannst ihn halten, aber es nützt nichts mehr, oder? Ja, doch. Was seid ihr denn für gesetzliche Leute, euch immer noch an den Sabbat festzuhalten? Da haben wir uns meist ein bisschen gekratzt und gesagt, das kann nicht ganz so stimmen. Irgendwas stimmt da nicht in der ganzen Sache. Aber schaut mal den Text an. Da wird ja eine Erklärung gegeben, nicht? In Vers 17. Was steht in Vers 17? Das alles ist nur ein Schatten des Zukünftigen. Leibhaftig aber ist in Christus. Jetzt meine Frage. Wenn wir den Sabbat halten, wie begründen wir den Sabbat? Warum halten wir Sabbat? Warum? Bitte? Es ist ein Denkmal an die Schöpfung. Steht doch so in 10 Geboten, oder? Weil ich in 6 Tagen Himmel und Erde gemacht habe, und am Sabbat geruht, deshalb sollt auch ihr holen. Jetzt gibt es im 5. Mose 5 nochmal die Wiederholung des Zehngebote. Und da steht unglücklicherweise was anderes dort. Was steht denn dort? 5. Mose 5. Hast du schon mal gelesen? Na, schlagen wir mal auf, was da steht. 5. Mose 5. Da steht die Wiederholung. Na, vielleicht ist gar nicht so unglücklich. Mose 5, Vers 14. Vers 15 steht es. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtig und ausgerechter Arm. Darum hatte der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbat halten sollst.
Sonst hat er gesagt, weil ich in 6 Tagen geschaffen habe, und dann sagt er in 5. Mose 5 bei der Wiederholung, weil ich dich aus Ägypten herausgeführt habe und du ja Knecht warst in Ägypten. Im ersten Augenblick meint man das ganz anderes, ja. Aber interessant, als Gott die 10 Gebote gegeben hat, beginnen doch die 10 Gebote mit einer interessanten Redewendung. Wie beginnen sie? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten geführt habe. Puh! Jetzt waren die, die noch in Ägypten waren, besser dran, als die schon mal unten waren, okay? Oder ist das so gemeint? Das hat, glaube ich, mit den Ägypten heute nichts mehr zu tun, ne? Haben wir nichts zu tun. Ägypten kommt ja in der Bibel manchmal vor, nicht so oft. Aber kommt manchmal vor. Eine Stelle müssen wir kurz dazu lesen, damit wir verstehen, was das bedeutet. 2 Stellen. Offenbarung, Kapitel 11. Offenbarung, Kapitel 11, Vers 8. Heißt es, ich nehme Vers 7 schon dazu. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der großen Stadt, die heißt geistlich, wie heißt sie? Sodom und Ägypten. Und dann kommt ein interessanter Satz. Wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Haben wir was vergessen? Wo wurde Jesus gekreuzigt? Jerusalem! Hat der Johannes nicht richtig aufgepasst? Er sagt hier, Sodom Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt worden ist. Weil es steht ja auch geistlich da drin. Nicht real. Geistlich. Das heißt, Sodom und Ägypten haben eigentlich die gleiche Idee. Ja? Nur 2 verschiedene Bereiche dafür. Wenn Jesus sagt, ich habe dich aus Ägypten herausgeholt, dann hat Ägypten mehr zu tun als dieses Land darum. Die Leute waren ja in der Knechtschaft in Ägypten, ja? Und als Jesus mit den Jüngern zusammen war und den Schriftgelehrten, den Jüngern in dem Zusammenhang, dann lesen wir in Johannes 8 die Lösung, wie er das gemeint hat. In Johannes 8, ab Vers 30. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprachen nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemals Knecht gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, immer wenn in der Lutherbibel wahrlich, wahrlich steht, steht im Griechischen Amen, Amen. Ja? Das heißt also wahrlich, ist richtig so. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Ob du dich Pharisäer nennst oder nicht, spielt keine Rolle. Wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Hause. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus ist doch gekommen, als er nach den 70 oder in der letzten Woche gekommen ist. Da war doch seine Botschaft, er wird die Gefangenen befreien. Habt ihr das noch im Ohr? Lukas 4? Ja? Das heißt, Jesus, seine Botschaft war, dass er Menschen, die in der Knechtschaft der Sünde sind, aus dieser Knechtschaft der Sünde herausreißt. Okay? Und wenn Jesus einen Menschen aus der Knechtschaft der Sünde herausreißt, ist das nur möglich, wenn er einen neuen Menschen macht. Anders geht das gar nicht. Ich mache alles neu, sagt er, nicht nur bei neuen Erden. Ist jemand Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das heißt, der Einzige, der uns verändern kann, wirklich verändern kann, ist Jesus. Ich habe schon viele junge Leute getraut, wo man dann eine gesagt hat, naja, in ein paar Jahren habe ich mir schon gezogen. Das ist schon so, wie ich denke. Das klappt meistens nicht. Den Zahn möchte ich euch gleich ziehen, das funktioniert nicht. Der Einzige, der uns verändern kann, ist Jesus. Das heißt, um einen Menschen zu verändern, ist die gleiche Schöpferkraft notwendig, wie die Welt zu schaffen. Das Herz ist ein trotzig Ding, sagt die Bibel, nicht? Wir haben keine Chance, das selber zu verändern. Nur Gott kann es verändern. Das heißt, die Schöpferkraft am Anfang ist die gleiche, um aus einem rebellischen Menschen einen anderen Menschen zu machen. Das kann nur Gott. Deshalb ist das Gleiche eigentlich, nur anders ausgedrückt. Ja? Also, wir sind nochmal dabei. Immer wenn wir den Sabbat feiern, den wöchentlichen Sabbat, wird er begründet mit der Schöpfung Macht Gottes. Ja? Ob gleich am Anfang bei der Schaffung der Welt oder wenn er den Menschen neu macht. Ja? Wird begründet. Es gibt keine andere Begründung, die ganze Heilige Schrift. Aber der Text im Kolosser sagt, macht er keine Gedanken über das und das und das und das, und auch nicht über den Sabbat, weil es ist ein Gleichnis für das Zukünftige. Also wenn der wöchentliche Sabbat ein Symbol ist für die Vergangenheit, dann ist der Sabbat etwas anderes, weil der ist für die Zukunft da. Versteht ihr das? Steht hier doch im Kolosserbrief. Es kann nicht der gleiche Sabbat sein, muss anderes sein. Ja, was ist es denn dann? Gehen wir zu 3. Mose 23. In 3. Mose 23 haben wir ein ganz interessantes Wort, wo es um bestimmte Festtage geht. Und der Schwerpunkt in 3. Mose 23 lag auf dem großen Versöhnungstag. Und schaut mal die Begründung, die hier gegeben wird. Da steht, Vers 28 und folgende Texte. Und du sollst keine Arbeit tun an diesem Tag, denn es ist der Versöhnungstag, dass ihr entsühnt werdet von dem Herrn, euren Gott. Denn wer nicht fastet an diesem Tage, der wird aus seinem Volk ausgerottet werden. Und wer an diesem Tage irgendeine Arbeit tut, den will ich vertilgen aus seinem Volk. Darum sollt ihr keine Arbeit tun, das soll eine ewige Ordnung sein bei euren Nachkommen, überall, wo ihr wohnt. Ein feierlicher Sabbat soll euch sein und ihr sollt fasten. Am 9. Tage des Monats, am Abend, sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum Abend. Und dann wird sogar noch erwähnt, Vers 37 und 38, das sind die Festtage des Herrn, die ihr als heilige Versammlung ausrufen sollt, um des Herrn Feueropfer darzubringen, Brandopfer, Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, ein jedes an seinem Tage, abgesehen von den Sabbaten des Herrn und eure anderen Gaben, Gelübden und freiwilligen Gaben, die ihr dem Herrn gebt. Es gab also die wöchentliche Sabbate, den wöchentlichen, das abgesehen davon, aber der große Versöhnungstag wurde als einziger Tag genauso bezeichnet wie der wöchentliche Sabbat. Schabbat, Schabbaton. Schabbat heißt Ruhe. Und wir sagen manchmal den Sabbat des Blasens und Sabbat so. Man hat nur, weil es auch als Schabbat bezeichnet, Ruhetag bezeichnet wird. Ja? Aber der große Versöhnungstag wurde genauso angesehen wie der wöchentliche Sabbat. Und das sollte auch zur gleichen Zeit beginnen, nicht wahr? Von Abend bis wieder zum Abend. Sollen die gleichen Dinge geschehen wie am Sabbat oder nicht geschehen wie am Sabbat? Genau das Gleiche. Wann war denn der große Versöhnungstag? Der eigentliche. Wann hat denn der begonnen? Nach Daniel 8,14. Begonnen hat er? Wann soll das Heiligtum wieder geweiht werden? Wann war der Versöhnungstag? 1844, nachdem 2300 Abende morgen um sind, als Paulus gelebt hat, war der große Versöhnungstag vor ihm oder nach ihm? Ja, nach ihm. Ein ganzes Stück nach ihm. Der Paulus hat ja im 1. Jahrhundert gelebt. Ja? Der große Versöhnungstag hat begonnen nach der Bibel 1844. Darum sagt er hier in Kolosser, macht euch keine Gedanken. All die Feste, all die Dinge, die mit der Opferung Jesu zu tun hatten, müssen nicht mehr gefeiert werden, weil er ist schon da. Brauchst du nicht mehr machen. Und er sagt auch, der Sabbat, der auf den großen Versöhnungstag hinweist, müsst ihr nicht mehr halten. Weil der war nicht unbedingt immer gleich mit dem Sabbattag, ja? Mit dem wirklichen Sabbat. Der war an anderen Tagen, der war beweglich. Und damit ist der Kolosser ganz klar. Das hat mit dem wöchentlichen Sabbat absolut nichts zu tun. Das ist ein Hinweis auf den großen Versöhnungstag. Verständlich? Ganz klar. Jetzt gehen wir zurück zu Daniel. Das war nur ein kleiner Exkurs. Der Wortlaut, der hier in Vers 14 steht, ist: bis 2003 Abend und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Das ist sehr unterschiedlich, wie das ausgeführt wird in verschiedenen Bibeln. Habt ihr in eurer Bibel überall geweiht? Gerechtfertigt werden. Wieder zum rechten Stand zurückgebracht werden. Ja? Man kann auch mit den Gedanken mit einbinden, kann Heiliges wieder zurechtgebracht werden. Auch dieser Gedanke steht drin. Das heißt, als die Adventbewegung ins Leben gerufen worden ist, die Adventbewegung war eigentlich eine Sammelbewegung von verschiedensten Gemeinschaften, die von ihren Kirchen rausgeworfen sind, ja, worden sind und die auf die Wiederkunft Jesus sich aufmerksam gemacht haben. Ja. Aus den verschiedensten Gemeinschaften hat die Adventbewegung eigentlich die Dinge mit aufgenommen, die in der Bibel neu entdeckt worden sind, zum Beispiel von Baptisten die Taufe, ja? Die Erwachsenentaufe. Die haben nicht die Adventisten neu erfunden, die war vorher schon da. Das war schief gewesen. Ja? So gab es verschiedene andere Gemeinschaften, die Dinge auf den Leuchter wieder gehoben hat. Ja? Wesley zum Beispiel von der Heiligung. Ja, viele Dinge, die in der Adventgemeinde alle zusammengekommen sind. Das heißt, ich bin Adventist nicht, weil es nur so ganz liebe Leute in Adventgemeinde gibt. Es gibt auch Leute, die sind nicht immer so ganz so freundlich. Ja, das gibt es auch. Aber ich bin Adventist, weil ich keine andere Gemeinde, die näher am biblischen Wort wäre, wie Adventgemeinde. Ja, kenne keine. Dass das andere, dass man sich gegenseitig achtet und schätzt, nicht deshalb weg ist, ist schon klar, ja. Aber die Gemeinde ist nicht in erster Linie Wohlfühlgemeinde, sondern es ist eigentlich eine Gemeinde, die die Botschaft, die Wahrheit hinaustragen soll. Ein Pfeiler, haben wir gelesen in Timotheus, die Gemeinde ist ein Pfeiler der Wahrheit, nicht? Muss hochgehalten werden. Das ist die Aufgabe. Jetzt steht hier, im Alten Testament gibt es oft Aussagen in der Weise, dass man in einem Text oft eine Wiederholung macht. Das kommt sehr oft vor, das ist die Redewendung, die man früher sehr gebraucht hat. Man nimmt einen Gedanken und drückt ihn unterschiedlich nochmal aus. Ja? Man sagt es A und sagt es nochmal in B und meint das gleiche damit dann in unterschiedliche Worte. Ja? Und da gibt es eine interessante Redewendung diesbezüglich im Hiob 4, Vers 17. Schlagt man mit ihr auf. Das ist interessant, wie der Hiob das ausgedrückt hat. Hiob wurde von Mose geschrieben, war wahrscheinlich das erste Buch des Alten Testaments, das geschrieben worden ist, der Hiob. Und dann steht im Vers 17, wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott oder ein Mann rein sein vor dem, der ihn geschaffen hat? Da wird gerechtfertigt und Reinheit in einem Gedanken gebraucht, ja? Also es geht in die Richtung, dass gerechtfertigt sein auch heißt, rein zu sein, sauber zu werden. Beim großen Versöhnungstag war die Idee von Gott, dass er sein Volk reinigt von seiner Sünde. Ja, das war die Idee, die hier zum Tragen kommt. Es war ja eine Es war ja eine große Sache, der große Versöhnungstag. Wenn man heute Juden fragt, dann, die sich noch ein bisschen mit dem Glauben auseinandersetzen, 90% der Juden heute sind Atheisten, die glauben gar nicht mehr. Ja? Aber einige glauben noch was. Aber wenn man sie fragt, in Bezug auf den großen Versöhnungstag, sagen, ja, das ist richtig, das ist Gerichtstag. Das ist es auch. Ja? Und sie merken, dass Gott sein Volk richtet. Sagt, ich bin Richter. Und ich bin derjenige, der mein Volk, der sein Volk richten möchte. Schaut mal, wir haben noch mehr Beweise dafür, dass der große Versöhnungstag erst zu dieser Zeit beginnt. Im Petrusbrief, im 4. Kapitel. Petrusbrief, ich glaube 1. Petrus ist es. 4, Vers 17. Ja? 1. Petrus 4, Vers 17. Da steht, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt am Hause Gottes. Wenn aber zuerst an uns, was wird es für ein Ende nehmen mit denen, die dem Evangelium Gottes nicht glauben? Wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird dann der Gottlose und Sünder bleiben? Interessant, was der Petrus sagt. Ja? Wo beginnt das Gericht? Es ist das Haus Gottes.
Gemeinde.
Eine Gemeinde. Gericht beginnt bei der Gemeinde. Weil es ja ein Gericht ist für die Gemeinde, nicht gegen die Gemeinde. Weil Satan sagt, pass auf. Herr Jesus, du kannst ja eigentlich den gar nicht mitnehmen, weil was der gemacht hat, das gemacht und das gemacht und das gemacht und das gemacht, das ist ein so ein Durchbieber, der Kerl kannst du gar nicht mitnehmen. Ist ja unmöglich. Und Jesus sagt, ja, das ist richtig, alles gemacht. Aber er hat mir das bekannt. Und ich habe ihm vergeben. Und deshalb spricht mein Blut für ihn. Und ich kann ihn mitnehmen. Versteht ihr, warum es so wichtig ist, dass wir Gott unsere Sünde bekennen? Nicht, weil er es nicht wüsste. Er weiß das besser, schneller wahrscheinlich als wir. Aber Gott kann mir die Sünde nur vergeben und zudecken, wenn ich sie ihm sonst würde er mich vergewaltigen, versteht ihr? Macht Gott nicht. Gott möchte, dass wir ihm unsere Sünden bekennen. Dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Unschuld. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Ganz deutlich. Ja? Das heißt, wenn er Gericht hält, dann möchte er das Gericht halten, dass er sein Volk rettet. Dass die Anklagen, die ihm entgegengeworfen werden vom Verkläger, Vater der Sünde, er sagt, ich kann dafür einstehen, weil ich bin für ihn gestorben. Ich habe die Schuld bereits getragen. Der Schuldschein ist schon zerrissen. Ich kann ihn retten. Das ist dieser Gedanke des Gerichts, geht ja an sehr vielen Stellen der Heiligen Schrift deutlich. Schaut mal, wir gehen kurz in das 7. Kapitel von Daniel. Und wir kommen in die gleiche Situation hinein. Da geht es um das kleine Horn. Und das kleine Horn wird auch in Daniel 8 sehr deutlich beschrieben. Kurz bevor das mit dem 14. Kapitel ist, ja? Und in Daniel 7, Vers 25 werden uns die bekannten Worte gesagt. Da wird gesagt, er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten und wird sie unterstehen, fest sein und Gesetz zu ändern. Sie werden aber in seine Hand gegeben werden, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Jetzt muss ich zu Apfelschisten sprechen, was heißt denn das? Was heißt das? Eine Zeit und zwei Zeit und halbe Zeit. Ja. Ja. Ne? 3,5 Jahre. Ja, sind wir schon gut. Das haben wir schon mal rausgebracht. 3,5 Jahre. Sind es prophetische Jahre oder echte Jahre?
Prophetische.
Ja, prophetische. Leider, hast nicht recht. Ja. Ja, tut mir leid. Waren prophetische. Das heißt, ein Jahr hat wie viele Tage? 365 bei uns.
360.
Man hat damals mit 360 gerechnet. Darum hat sich auch das Kalenderreformen gegeben, weil die Jahre die verschoben haben. Ja? War nicht so genau am Anfang. Damals haben wir 63 gekriegt. Sagen wir erstmal so: Wie viele Monate hat denn ein Jahr? 12. Wie viele Monate sind dann 3,5 Jahre? Es raucht schon die Köpfe, ich sehe schon.
42.
Danke, du hast mich gerettet. 42 Monate. Und wenn jemand ganz gut ist im Rechnen, der könnte sogar ausrechnen, wie viele Tage das sind. 42 mal 30. 1260 Tage. Ja, wir müssen eigentlich gar nicht rechnen, gell? Weil es steht in der Bibel schon drin. Sollen wir schnell lesen, wo es steht? Offenbarung Kapitel 12. Wir müssen gar nicht rechnen, ne? Nicht, dass er meint, Apfelkitz kann man nur mit dem Taschenrechner werden. Steht alles schon drin. Offenbarung Kapitel 12 und 13. Na, wir lesen erstmal die 2 und 3,5 Zeiten. Fair Kapitel 12, Vers 14. Und es wurde der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an einen Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Dann lesen wir Kapitel 13, Vers 5. Und es wurde ihm Macht, ein Maul gegeben, zu reden, große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate. Und wir lesen Kapitel 12, Vers 6. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt würde, 1260 Tage. Also Leute, wir brauchen keinen Rechner. Da ist schon dort, ja? Haben sie vorher schon gerechnet. Wenn das prophetische Zeiten sind, wären das 1260 Jahre. Ein Tag ist gleich ein Jahr. Jetzt die Frage, wann beginnen Sie und wann hören Sie auf? Ja? Das ist die große Frage. Wann beginnen Sie und hören Sie auf? Es geht um das kleine Horn. Wann hat das kleine Horn begonnen? Wann ist zur Macht gekommen?
538.
538. 536 hat er sich die Insignien geholt, der Bischof von Rom. Aber es waren noch die Goten, wie heißen die Vandalen, Ostgoten, waren noch in Rom. Und erst als die gedengelt worden sind, also zerschlagen worden sind, wurde er mächtig. Es war 538. 1260 Jahre später, wohin kommen wir?
1798,
das war schnell. Was ist 1798? Französische Revolution. Ja, die ist dort aufgehört, hat sie begonnen. 1798 hat sie begonnen. Das war die Stürmung der Bastille, 1798. Das heißt, das war die Zeit des finsteren Mittelalters, die Zeit, wo der Papst unumgeschränkt geherrscht hat. 1260 Jahre. Ja? Nur zur Erklärung. Jetzt haben wir den Text in Daniel 7, Vers 27 gelesen und jetzt lesen wir Vers 26. Das ist interessant. Wir haben gelesen also eine Zeit und zwei Zeiten und halbe Zeit und dann kommt Vers 26. Dann steht Vers 26, danach aber das
Gericht.
Nicht davor. Nicht im Jahr 31. Danach. Nach 1798 wird gesagt, wird das Gericht das gehalten. Wann soll es beginnen? Nach 2300 Abend und Morgen. Das ist 1844. Ist danach oder davor? Ist danach. Ja? Genau wie die Bibel das sagt. Da sollte das Gericht beginnen. Das ist eine sehr deutliche Sprache, die Daniel uns gibt in Bezug auf das Gericht. Und ich denke, es ist gut, dass wir wissen, es ist ein Gericht, damit Gott sein Volk aus der Umklammerung herausreißen kann, in die es hineingekommen ist durch die Sünde. Und die Machenschaften des kleinen Horns sind eine besondere, bewachen dann besondere Wandnis, ja? Der sich sogar bis zum Fürsten des Heeres hinarbeitet, um ihn zu stürzen und ihm alles wegzunehmen, was er hatte. Und es ist ihm sogar gelungen, den Messias ans Kreuz zu bringen. Und dort am Kreuz hat das ganze Universum mitbekommen, dass er der Mörder Gottes wurde. Die ganze Sympathie war weg. Das war notwendig, um die Sünde vom Keim auszurotten. Nicht nur beim Menschen, sondern auch im ganzen Universum. Und es steht im Korintherbrief, im Kolosserbrief ganz deutlich, er musste kommen, um nicht nur diese Erde zu reinigen, sondern auch das, was im Himmel ist. Höchst interessant. Daniel 8 ist einer der Schlüsselpunkte, die uns helfen, über das Gericht etwas auszusagen. Und es ist gut, dass wir wissen, dass uns Gott dann nicht allein lässt. Wir dürfen wissen, wir stehen am Anfang, das Gericht hat 1844 begonnen. Wann es enden wird, wissen wir nicht. Gott hat nicht gesagt, wann es zu Ende sein wird. Im Buchstäblichen war es ein Tag. Ja? Gott könnte natürlich das ganze Gericht innerhalb von einer Sekunde durchführen. Für ihn aber kein Problem. Für Gott ist kein Problem. Aber das ganze Gericht läuft ja für die ganze Engelwelt, für die ganzen Menschen, für alle. Und jeder soll die Möglichkeit haben, in den Büchern nachschauen zu können, warum Gott so gehandelt und nicht anders hat. Ja? Wir haben 1000 Jahre Zeit, sagt die Bibel, Offenbarung 20. Ja? Das heißt, da ist ein Prozess in Gang gekommen, der damit abschließt, dass er nachdem das zu Ende ist, wiederkommt. Wir dürfen sicher sein, dass die Zeit nahe ist. Wir dürfen sicher sein, dass es nicht mehr lange dauert. Weil die Zeichen der Zeit sprechen eine deutliche Sprache. Aber wir wissen nicht genau den Zeitpunkt. Ellen White sagt uns wohl, dass ganz zum Schluss, wenn alles schon vorbei ist, Gott den Gläubigen zeigen wird, wann er kommt. Ja, so wie damals dem Noah, und das wird auch in Matthäus 24 gesagt, es wird sein wie zur Zeit Noahs. Noahs hat in die Arche geschickt, ja? Und dann hat die Tür zugeschlossen. Und dann sagt er zu Noah, es wird noch 7 Tage dauern, da wird es anfangen zu regnen. Na, Noah hat damals auch gesagt, ja? Aber das hat nichts mehr geändert. Die Zeit war nur so lange da, solange die Tür offen war. Wenn die zu war, war es vorbei. Wenn die Gnadenzeit zu Ende ist, kann nichts mehr geändert werden. Wenn dann Gott seinem Volk sagt, du, ich komme, was weiß ich, in 5 Tagen wieder, ändert nichts mehr, ja? Okay? Aber wir sehen, dass das eine gewaltige Herausforderung ist. Und ich denke, es ist die Chance, die wir als Gemeinde haben, der Welt aufmerksam zu machen, die Welt aufmerksam zu machen, die Menschen aufmerksam zu machen, Jesus steht vor der Tür. Und er wartet darauf, dass wir offen sind, damit er unsere Schuld auf sich nehmen kann und uns freisprechen kann. Das ist die gute Botschaft von 1844. Die gute Botschaft des Gerichtes. Es ist nicht eine Botschaft, die Katzenjammer und Schrecken. Man hört oft in der Gemeinde, Gerichtsbotschaft macht mich nur krank, ich möchte gar nichts wissen. Es ist eigentlich totaler Unsinn. Die Botschaft des Gerichtes ist eine Botschaft der Freude. Eine Botschaft der Rettung. Ich möchte mit einem Gedanken abschließen, um das deutlich zu machen. Vor einigen Jahren gab es im Salzburger Land eine Explosion in einem Bergwerk, in einem Salzbergwerk. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es ist vielleicht so 10, 12 Jahre her. Kann mich auch irren, aber es ist schon ein paar Jahre her. Da waren ein paar Bergleute eingeschlossen, hat keine Explosion und sie dachten, sie sind immer verloren. Das Licht und Sauerstoff und alles wurde knapp und so weiter. Da haben sie eine schnelle Bohrung gemacht. Ja, in Chile war was Ähnliches. Da haben sie eine schnelle Bohrung gemacht und haben gesagt, die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir nochmal genau auf die Stelle kommen, wo sie sind. Ja, dann können wir sie retten. Und sie haben dann gebohrt, dass sie gerettet wurden damals. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn du in einem Raum unten sitzt, wo kein Sonnenschein ist, ja, es ist stockdunkel unten und es qualmt und es ist dreckig und es staubt und wenn der Bohrer sich durch die Felsen frisst, das macht einen höllischen Lärm, ja, es wackelt die ganze Erde, die Steine kommen runtergefallen, also ist nicht gerade so wie Teneriffa Urlaub oder so, ja. Aber ich kann euch sagen, für die Leute unten war dieser Lärm das Schönste, was sie je miterlebt haben. Weil sie wussten, jetzt unsere Rettung da. Das ist eigentlich die Botschaft, die Gott uns sagen möchte. sagt, wenn das alles geschieht, dann wisst, jetzt ist es soweit. Deshalb ist die Botschaft des Gerichts eine Freudenbotschaft für Menschen, die glauben. Weil sie wissen, der Herr steht vor der Tür. Das wünsche ich uns, dass wir uns diesen Glauben, diese Freude immer noch zu Herzen nehmen. Und dass wir eine neue Hoffnung schaffen. Und schöpfen. Dass Gott uns auch dieser Gemeinde hier in Günzburg einen Auftrag gegeben hat, Menschen zu retten, bevor er wiederkommt. Lass uns noch miteinander beten. Lieber guter Vater im Himmel, wir wollen dir ganz herzlich danken für deine große Liebe und Güte, die du uns schenkst. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns lieb hat. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, in dir dürfen wir geborgen sein. Wir danken dir, dass du uns das prophetische Wort gegeben hast. Und dieses Wort gibt uns Zuversicht, dass wir uns auf dich verlassen können. Du lässt uns nicht alleine. Du lässt uns offenbar werden durch das prophetische Wort, dass du den Schlüssel hast, um all die Probleme unseres Lebens, aber auch dieser ganzen Welt zu lösen. Und du uns Hoffnung geben kannst, weil du uns lieb hast. Herr, jetzt bitten wir dich um deine Begleitung, um deinen Segen und danken dir, dass du mit uns gehst, auch in eine neue Woche hinein. Wir bitten es in deinem Namen, Vater. Amen.
Amen.